Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Schön, dass ich wieder mal hier sein darf. Viele bekannte, aber auch das eine oder andere unbekannte Gesicht darf ich sehen. Und heute früh wurde ich schon gefragt, wie ich gekommen bin, wo ist die Helga? Und sie ist ein bisschen später gekommen. Also einige warten von euch schon auf die Kindergeschichte und die Helga hat sich darauf vorbereitet.
Ich freue mich, dass ich für alle Kinder Gottes ein paar Gedanken weitergeben darf, die mich persönlich immer wieder bewegt haben und auch Mut und Kraft gegeben haben. Und die möchte ich jetzt einfach einmal euch erzählen. In einem großen Herrscherpalast in Teheran, also ganz weit weg, in diesem Palast, da gibt es die schönsten Mosaikarbeiten der ganzen Welt. Die Decken und Wände spiegeln das Licht wie Diamanten wider. Ursprünglich aber hatte der Architekt geplant in diesem Herrscherpalast, dass er die Decken und die Wände mit ganz, ganz großen Spiegeln versieht. Aber als die erste Schiffsladung aus Paris eintraf, stellte man mit Entsetzen fest, dass alle Spiegel völlig zerbrochen und zertrümmert angekommen sind. Völlig niedergeschlagen ließ der Bauherr diesen ganzen Schutthaufen, diesen ganzen Trümmerhaufen von zerbrochenen Spiegeln entsorgen und teilte diese schlechte Nachricht seinen Architekten mit. Mit Erstaunen aller aber ließ der Architekt sich diesen ganzen Trümmerhaufen, diesen Schutthaufen wieder anliefern. Das ist meine Frage. Ja, was macht man denn mit zerbrochenen Spiegeln? Was macht man mit zerbrochenen Spiegeln? Was kann man denn da machen? Da kann man, bitte? Tja, lasst euch überraschen. Er ließ also diesen ganzen Schutthaufen wieder zurückliefern und ordnete an, dass diese zerbrochenen Teile alle in noch kleinere Teile gebrochen wurden und an den Wänden und Decken angebracht wurden. Und so entstand das prächtigste Mosaik auf der ganzen Welt, ein Spiegelmosaik. Völlig zerbrochen, aber gerade durch das Zerbrechen hindurch zur vollkommenen Schönheit erhoben. So ist Gott. Und wenn in eurem Leben auch einmal so richtig alles zerbricht, wo nur ein Trümmerhaufen ist, dann denkt an diese zerbrochenen Spiegel. Gott kann noch immer aus diesem Trümmerhaufen etwas Wunderschönes draus machen. Und Friedrich von Bodelschwingh, der sich ja in der Zeit des Nationalsozialismus stets für die Würde des Menschen einsetzte, schrieb: Aus scheinbar schwersten Lasten schafft Gott neue Möglichkeiten. Und heute ist es ja so, dass wir, ich denke, jeder kann sich da angesprochen fühlen, oft einmal was im Herzen hat, ob es Kinder sind, ob es Jugendliche, ob wir im fortgeschrittenen Alter, jeder hat doch was, was im Herzen manchmal sehr weh tut und was schmerzt. Dann wollte ich euch einfach den Gedanken mitgeben: Denkt an diese zerbrochenen Spiegel. Gott kann Schönes draus machen. Wir müssen ihn nur lassen. Und dabei wünsche ich uns allen seinen Segen. Dankeschön.
Danke für die Kindergeschichte, die auch ein bisschen eine Vorgeschichte zur Predigt ist. Übrigens auch das Musikstück. Danke auch dafür. Wunderbare Einleitungen. Ich kann mich so erinnern am Musikstück: Jesus, mach mein Herz rein. Ich möchte immer bei dir sein. Das hat sehr viel mit der Predigt heute zu tun. Die Predigt möchte ich mit einem Satz beginnen, der heißt: Die Lage ist ernst. Wie kann ich das sagen? Luther, wir feiern ja 500 Jahre Luther, hat gesagt vor 500 Jahren: Es kann maximal noch 300 Jahre dauern, dann kommt der Herr. Immer wieder wurden auch gesagt, einmal 1844, und immer wieder wurden auch Zeiten gegeben, wo man gesagt hat, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Ich sage das heute auch, und dann können mir einige sagen: Ja, was soll das? Es haben viele gesagt, wie kannst du das sagen? Ich glaube aber, wenn man die Bibel ernsthaft studiert, sieht man, dass die Erde so in den letzten Zügen ist. Es wurden ja uns die Prophezeiung gegeben, dass wir auf sie schauen, als auf ein Licht, bis zur Wiederkunft Jesus, sage ich mal, dass wir auch im Herzen zuversichtlich sind. Und wenn man die Prophezeiung so studiert, glaube ich, dass vielleicht 97-98% schon eingetroffen sind, nicht mehr viel übrig ist. Und wenn wir heute nicht sagen können, dass wir in Kürze die Wiederkunft Jesu erwarten, dann weiß ich nicht, wann wir es dann sagen könnten. Wir haben auch einige Dinge, ich gehe ganz kurz nur ein, also das Jahr 2017, in dem wir sind, wird ja für viele schon gesagt, oh, da sind entscheidende Ereignisse vorgesehen. In der 500-Jahr-Feier letzten Dienstag war ja einiges zu hören, dass alle wieder wunderbar zusammenkommen, Ökumene und so weiter. Ich glaube, was da so gesagt wird, das heißt ja, der Protestantismus soll wieder aufleben, aber letztendlich, wenn man das Ganze so studiert, was da so geschrieben wird und so, wird der Protestantismus beerdigt. Es soll wieder so sein, so wie im Mittelalter und alle, keiner glaubt mehr, was die Bibel sagt oder nur noch ganz wenig oder nur noch, was ihm passt. Und die sogenannte falsche Ökumene treibt ihre Blüten. Es gibt in der Bibel schon auch eine richtige Ökumene, aber das ist aufgrund von Jesus und aufgrund der Bibel. Und das muss übereinstimmen. Oder wenn ich mir Offenbarung 13 anschaue, wo es heißt, es wird eine Zeit geben, da wo wahre Gläubige nicht mehr kaufen und verkaufen können, dann sind wir an diesem Zeitpunkt, dass das möglich ist, ziemlich nahe. Denn es wird ja gesagt, das Bargeld muss weg. Immer wieder lese ich es auch in der Zeitung, auch in Schweden machen sie es schon fast. Und wenn das Bargeld weg ist, wenn man nur noch mit Karte kaufen kann, vielleicht hat einer von euch schon mal erlebt, dass man seine Kreditkarte sperrt, wie lange das dauert, das wieder rückgängig zu machen, das ist nicht so einfach. Und wenn das einfach gesperrt wird, weil irgendjemand was gegen einen hat, dann wird man eben sozusagen ausgehungert oder man möchte ausgehungert werden. Oder dass man der Schöpfung immer mehr widerspricht, dass man sagt, ein Mann darf kein Mann mehr sein und eine Frau keine Frau. Das wird ja so vom Kindergarten schon gefördert. Kinder müssen sich erst geschlechtlich entwickeln, heißt es da, und da werden Dinge gemacht, die ich hier nicht in den Mund nehme, was da auf die Kinder heute alles reinprasselt. Es wird immer gesagt, keiner darf diskriminiert werden, aber das ist absolut nicht im Sinne Gottes und macht die Kinder, die Gesellschaft, alles kaputt. Auch wenn ich Offenbarung 13 mir noch anschaue, in Vers 13, die charismatische Bewegung, die ich hier drin sehe, die breitet sich immer mehr aus, auch in unseren Reihen. Und es gibt noch viel, viel mehr Verse, die man anführen könnte. Ich habe nur ein paar mal ganz kurz rausgegriffen. Und die Bibel sagt uns, deswegen sage ich auch, die Zeiten sind ernst. Wenn wir treu in Gott sind, dann ist eine große Gefahr für uns, denn die Bibel sagt, kurz vor Schluss lassen sich viele abbringen von ihrem wahren Weg. Und wir studieren ja zurzeit den Römerbrief, wo Bekehrung und Heiligung angesprochen wird. Und ich möchte ein Beispiel bringen aus der Bibel, wo es um Volk Israel geht. Wie sie das empfunden haben und was sie verkehrt gemacht haben. Das heißt nämlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, das ist uns zum Beispiel gegeben. Erstmal diesen Vers, 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, heißt es hier, die jenen widerfuhren, also da ist das Volk Israel in der Wüste gemeint, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf dass das Ende der Weltzeiten gekommen ist, also das Ende der Welt. Ich denke, es ist fast gekommen und für uns zum Beispiel ist es aufgeschrieben, was das ganze Volk Israel in der Wüste gemacht hat. Es ist ja, wenn man diese ganzen Kapitel so liest, heißt es, Vers 2 zum Beispiel, sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Das heißt, ein Bild für die Taufe, wenn wir bekehrt sind und wir wollen den Weg Gottes gehen und gehen dann zur Taufe, ist ein Bild für die Taufe des Volk Israel, dass das durchs Rote Meer gegangen ist. Gott hat es durchs Meer geführt und danach ging es aber weiter. In der Wüste, warum hat Gott sie in die Wüste geführt? Sie sollten lernen, wieder mit Gott zu leben. Sie sollten lernen, ein göttliches Leben wieder zu führen. Letztendlich mit dem Ziel, ins Land Kanaan einzugehen, ins gelobte Land einzugehen. In der Wüste war sozusagen, ich sag's mal, die Umerziehung Gottes. Dass sie das, was sie in Ägypten gelernt haben, dass sie das wieder verlernen und die neuen Dinge annehmen, die Gott ihnen da in der Wüste gegeben hat. Aber in Vers 5 heißt es hier, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Wir wissen, diese Leute hätten schon viel früher nach Kanaan eingehen können. Aber sie haben die Kämpfe Gottes, sie haben nicht zugelassen, dass Gott für sie kämpfen durfte. Und letztendlich sind, wir wissen, aus diesen Millionen Leuten sind zwei Stück noch dann doch ins gelobte Land gekommen. Und hier werden dann aufgeschrieben, was hat sie davon abgehalten? Was hat sie, also wenn man es noch genauer, Vers 4 kann man ja noch dazu nehmen, da heißt es, wenn man es noch genauer betrachtet, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Sie sind ständig durch Christus geführt worden, in der Nacht, am Tag, und sie sollten mit Jesus ein Leben führen. Und wenn wir, das haben wir heute früh auch betrachtet, wenn wir Jesus nicht loslassen, dann werden wir hundertprozentig errettet. Aber da gab es dann einige Dinge, die die Leute verführt haben und sie haben dann Jesus losgelassen. Und wenn wir Vers 7 bis Vers 10 beschreiben, gibt es vier Dinge, was die Leute gemacht haben damals. Da heißt es, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murden und durch den Verderber umgebracht wurden. Das sind bei mir zumindest in der Bibel immer so Parallelgeschichten, die man sich anschauen kann, was da alles passiert ist. Und in Vers 7 heißt, werdet nicht Götzendiener. Das Volk setze sich nieder und so weiter. Wir schauen uns mal diese Parallelgeschichten an. Die eine ist in 2. Mose 32. Wie gesagt, uns zum Vorbild. Nicht denken, ach, das ist damals, es geht mich nichts an. Es ist wahrscheinlich aktueller denn je, diese ganzen Dinge studieren, was damals passiert ist. 2. Mose 32, Verse 1 bis 6. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, und an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ja, um was geht's hier? Also wenn man diese sechs Verse zusammennimmt. Sie waren sie nicht sicher, ob der Mose wieder zurückkommt. Wahrscheinlich dachten sie, er kommt nicht mehr, ist vielleicht umgekommen. Und dann haben sie verlangt, nach etwas, was man anbeten kann, was man sichtbar anbeten kann. Und das haben sie natürlich gelernt von Ägypten. Dann haben sie sich dieses gegossene Kalb gemacht. Aber das ist, also hier ist eine Warnung vor der falschen Anbetung. Denn zu was hat es geführt? Sie haben geopfert, da steht im Vers 6, sie haben Brandopfer gebracht, Friedensopfer gebracht. Sie dachten, das wäre ein Gottesdienst, aber dieser Gottesdienst heißt da, sie gingen, um zu essen, sie setzen sich nieder, um zu essen, zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Also ich sehe das so, dass sie durch diese falsche Anbetung, durch dieses falsche Gottesbild dadurch hingekommen sind, dass sie falsch gegessen haben, dass sie falsch getrunken haben. Lukas 21 warnt vor falschem Essen und Trinken in der Endzeit. Sie haben sich dem Vergnügen hingegeben. Sie haben getanzt, das steht noch näher beschrieben im Patriarchen und Propheten. Sie haben gescherzt und belustigt, steht hier auch in Vers 6. Und in 2. Timotheus 3, das werden wir später noch lesen, da gibt es eine Gefahr für das Volk Gottes oder für die, die sagen, sie gehören zum Volk Gottes. Da heißt es nämlich, sie haben das Vergnügen mehr geliebt als Gott. Sprich, eine Gefahr für die Endzeit, dass man Vergnügen mehr liebt als Gott, dass man immer auf Vergnügen schaut. Also diese falschen Gottesvorstellungen, die man heute auch hat, da wenn man anfängt, könnte man 5 Stunden reden, da werden zwar Opfer gebracht, aber letztendlich wird Gott nicht angebetet, sondern Götzen werden angebetet. Götzen, Opfer gebracht. Und das fehlt natürlich auch die wahre Gottesfurcht. Es heißt ja, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Erste Engelsbotschaft. Es heißt immer, ja, das bedeutet Ehrfurcht. Bedeutet nicht, dass ich jetzt zittere vor Gott. Aber diese Ehrfurcht, die sollte auch bei einem Gläubigen zu finden sein. Eigentlich heißt es noch, fürchtet euch vor euch selbst, dass ihr Jesus nicht verliert. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man Jesus verliert, dann führt es zu solchen Dingen. Und man ist, also ist meine Erfahrung, wenn man eine Beziehung mit Gott hat, dann ist man bemüht, auch diese Ehrfurcht vor Gott zu lernen. Dann hat man diese Ehrfurcht, kann man sich seine Größe viel besser bewusst machen. Ich habe noch einen Satz gefunden, den will ich nur am Rande, nur vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken. Das ist ein Satz von Geist der Weissagung. Da heißt es, wenn ich mich Sport und Vergnügen hingebe, dann tötet das die Gottesfurcht. Das ist was zum Nachdenken. Ich glaube, hier ist nicht gemeint, wenn ich ab und zu mal laufe oder so, aber wenn ich mich hingebe und sozusagen das Vergnügen mehr liebe als Gott, dann wird es ein Problem. Und wenn wir in diesem Kapitel noch ein bisschen weiterlesen, Vers 21 bis 23, da sieht man noch, welche Gruppe dieser Israeliten da den Hauptausschlag gegeben haben, dass sie sowas gemacht haben. Also Vers 21 und 23, zu Aaron aber sprach Mose, wie dann der Mose wieder zurückgekommen ist und hat es alles angeprangert. Da sagt der Mose zum Aaron, was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen, du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir, mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Meine Schlussfolgerung ist, ich kann das durch die ganze Bibel sehen, dass sich die oberste Leute, die über das Volk gestellt sind, die wachen sollen über das Volk, die lassen sich verführen, weil sie mehr dem Wunsch des Volkes, den Gläubigen nachgehen oder den angeblichen Gläubigen, und dann haben sie, so wie es die Bibel sagt, Menschenfurcht. Und ich glaube, gerade am Ende der Zeit wird Menschenfurcht viele zu Fall bringen. Ich nehme mich da nicht aus, ich weiß nicht, im Moment habe ich noch keine schwere Prüfung in dem Sinn gehabt, obwohl ich schon über 20 Jahre im Glauben bin, aber diese Menschenfurcht hat eine große Macht. Wer war unter euch, oder wer könnte mir unter euch sagen, der länger im Glauben ist, dass er sich nicht schon mal geschämt hätte für den Glauben, dass er vielleicht nicht mal ein Wort gesagt hat oder hätte sollen, aber hat es nicht gesagt, weil er sich geschämt hat von anderen. Also ich könnte es nicht sagen, mir ist das schon passiert. Aber ich bitte Gott, dass er gerade in diesen Situationen mich mutig macht. Ja, der Josua sagt, zum Josua sagt er auch immer, sei mutig, sei stark, geh voran. Wenn man es dann doch gesagt hat, dann ist es meistens ein großer Segen gewesen für die Leute und für einen selbst auch. Also diese Menschenfurcht, gerade hier der Obersten, ich kann es nicht anders sagen, auch bei Jesus, die Obersten haben Jesus gekreuzigt. Die Obersten, das waren die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer. Und es muss ein Oberster nicht schlecht sein, das möchte ich nicht sagen. Aber wenn jemand etwas sagt, dann soll, auch was ich hier sage, soll es genau geprüft werden. Und nicht einfach, oh, das ist ein Oberster und der wird schon recht haben. Ja? Und wenn wir zum Götzendienst noch gehen, da haben wir auch einige Aussagen, nur mal zum Nachdenken, was Ellen White so sagt, was Götzendienst ist. Ich habe es mal einfach so einige Punkte zusammengeschrieben. Götzendienst ist, wenn man geizig ist oder habsüchtig, wenn man ungehorsam ist, das geht ganz in die Tiefe, dann wenn man selbstsüchtig ist, auf sich selbst vertraut. Götzendienst ist, wenn man einen Hang zur Bequemlichkeit entwickelt hat, Befriedigung der unnatürlichen Triebe und Begierden, Zeit und Geld für eingebildete Bedürfnisse aufwenden, alles Götzendienst. Selbstvertrauen, haben wir schon gesagt, dem falschen Appetit nachgeben. Und dann wird noch beschrieben, wenn ich viel vom Götzendienst sehe oder teilnehme, dann führt das zu verwirrten Ansichten über das Gesetz Gottes. Können wir beim Aaron sehen. Und durch Götzendienst verliert man immer mehr die Gotteserkenntnis. Das ist eine ernste Gefahr, weil mir dann letztendlich vieles wichtiger ist als Gott. Und Gott sollte ja an oberster Stelle sein. So die allgemeine Beschreibung für einen Götzen ist, ich habe etwas lieber als Gott. Und es kann alles sein. Es kann Geld sein, kann die Familie sein, kann die Arbeit sein, kann alles eben. Das weiß jeder selbst. Also treibt nicht Götzendienst. Und in dem Beispiel, was wir in 1. Korinther gelesen haben, heißt auch, treibt auch keine Unzucht. Und Unzucht wird der Paralleltext gebracht im 4. Mose. Kapitel 25. Gleich die ersten zwei Verse. 4. Mose 25, Verse 1 und 2. Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Wenn man das dann weiterliest, dann führte diese falsche Anbetung zu Unzucht aller Art, Ausschweifungen aller Art, besonders sexuell. Sie haben sich also mit anderen Gottesvorstellungen verbunden. Hier die Moabiter waren da. Und das führt dazu, sehen wir heute überall, dass Gott und sein Wort nicht ernst genommen wird. Und das trudelt immer mehr in unsere Gemeinden rein. Ich habe nur einiges mal aufgeschrieben. Homosexualität. Keiner hat heute mehr ein Wort vom Herrn, weil sich keiner das traut. Der Herr sagt, Frau mit Frau, Mann mit Mann, ist ihm ein Gräuel. Gott sagt nicht, dass diese Homosexuellen verloren sind. Er liebt sie genauso, aber er sagt, sie haben ein großes Problem. Und es steht auch in den Paulusbriefen, man kann nicht errettet werden, wenn man homosexuell bleibt. Ist so, es sind nicht meine Worte. Ihr könnt Gott anklagen. Ja? Oder Ehebruch wird nicht mehr so ernst genommen. Oder Leben ohne Trauschein. In einer Beziehung, in einer, sagen wir mal, wenn man eine gemeinschaftliche Wohnung hat. Ja? Leben ohne Trauschein ist auch nicht biblisch. Oder Musik, einige Musikdinge, die ganz klar von der Bibel sagen, das sind mehr dämonische Gedanken, die da weitergegeben werden, dämonische Takte und so weiter. Also ich bin kein Musiker, aber einige Dinge erkenne sogar ich. Ja? Die kommen immer mehr in die Gemeinde und dadurch wird der Gottesdienst immer mehr abgeändert. Man will immer mehr den Ungläubigen gefallen und wenn man das, man gibt sich da immer mehr auf die Ebene, sage ich mal, der Welt, damit man die Leute aus der Welt gewinnt. Aber die Bibel sagt, wenn man das macht, dann wird die Gemeinde wie die Welt. Und das möchte Gott auf keinen Fall. Dann natürlich, die Folge ist dann draus, man sieht keinen Unterschied mehr zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Sollte sein. Wir schlagen jetzt den Text aus im 2. Timotheus, wo ich schon hingewiesen habe drauf, wo genau dieses Problem angesprochen wird. 2. Timotheus 3. Gleich die ersten Verse. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tage, schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja? Und jetzt kommt's. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das heißt, hier geht es um Leute, die sagen, sie sind gläubig, sie verleugnen aber die Kraft Gottes, die sie verändern können. Sie lehnen, ich sage mal, die Heiligung ab. Anders geht's, anders lese ich hier nichts anderes. Ja? Kein Unterschied mehr zwischen Gläubigen und Ungläubigen, weil das machen die Ungläubigen, das machen dann auch die Gläubigen. Das dürfte laut Bibel nicht sein. Wenn ich Jesus im Herzen habe, wenn ich Jesus als meinen Führer im Leben habe, als Erlöser und Herrn, dann werde ich mich vor diesen Dingen hüten. Und Gott wird mich so machen, dass ich das sein lassen kann, alles was hier steht. Ich darf nur nicht die Hand Jesu loslassen. Und das führt dann immer mehr zur Ökumene und das ist eine Verführung von außerhalb, wo von vielen Glaubensrichtungen auf uns eingedrungen wird. Die andere Folge ist natürlich Leute, die das Wort ernst verkündigen, die sagen, in der Bibel steht es aber so und so und so. Die werden beschimpft, die werden bestraft, die werden verfolgt. Und interessanterweise ist immer die größte Verfolgung, kann ich auch von der Bibel her sehen, innerhalb der Gemeinde. Jesus, auch wieder Jesus, wurde von seiner eigenen Gemeinde gekreuzigt. Jesaja wurde von seiner Gemeinde umgebracht und so weiter. Die größte Verfolgung hat man von der Gemeinde selbst, von Leuten, die dem Wort Gottes nicht glauben oder nur bedingt glauben, zu erwarten. Das heißt Unzucht treiben. Wie schaut es mit dem anderen aus, was noch beschrieben wird? Es sollen Jesus nicht versuchen, steht auch dort. In 4. Mose, gehen wir wieder zurück. 4. Mose 21. Da wird dieser Bericht beschrieben mit Versuchen. Hier geht es interessanterweise um Essen, um die Speise. Da heißt es, 4. Mose 21, Abvers 4, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Was für eine Speise haben Sie gemeint? Das Manna.
Welche Stelle hast du gerade vorgelesen?
4. Mose 21, 4 und 5. Also Sie haben sich vor dem Manna, wo Gott gesagt hat, das ist eine wunderbare Speise. Dass wenn ihr zubereitet und esst, dann seid ihr wunderbar versorgt, alles passt. Sie haben sich geekelt und wollten, so verrückt muss man den Gedanken nachdenken, sie wollten zurück nach Ägypten, weil sie da eben ja, schon ihr Fleisch und so hatten, aber sie hatten auch Knoblauch, Gemüse, Zwiebeln und so weiter, wird beschrieben. Und Gott hat sie aus Ägypten mit vielen Wundern rausgeführt und wegen des Essens willen, haben sie gesagt, also hier haben sie es als Grund angegeben, wollen sie zurück nach Ägypten. Sie sind ungeduldig auf dem Weg gegangen, oder wann ist es jetzt endlich soweit, dass es wieder was Gescheites gibt, sagen wir so. Also wenn ich mich bekehrt habe und gehe den Weg mit Gott und sehne mich zurück nach Ägypten, dann habe ich wahrscheinlich nie gelernt, mit Gott zu leben. Es kann einmal, sage ich mal, die eine oder andere Situation schon kommen, aber dass ich dann wirklich nach Ägypten gehe, Das kann eigentlich nicht sein. Sie sagen hier vom Gesundheitsaspekt her, das ist eine elendige Speise, obwohl es die beste war. Philipper 3,19, wer es nachlesen möchte, heißt, ihr Gott ist der Bauch. Und nach dem wandeln sie. Und der Geschmack, unnatürliche Esslust, all diese Dinge werden da beschrieben. Und ich glaube, wenn ich auch einige Aussagen vom Geist der Weissagung lese, dass gerade in der letzten Zeit auch die Gesundheitsbotschaft in Verbindung mit dem, was wir denken, was wir reden, wie wir eine Beziehung mit Gott führen, immer wichtiger wird. Und dann noch 4. Mose 14, da geht es um das Murren, was auch angesprochen wird. 4. Mose 14, ein Vers nur, Vers 36. Ihr kennt wahrscheinlich diese Begebenheit. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkunden und, wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. Sie haben gemurrt. Warum? Gott hat gesagt, ihr sollt so das Land einnehmen. Sie haben also dieses Land ausgekundschaftet, sie haben gesagt, ein wunderbares Land, aber Gott, mit uns kannst du da nicht rechnen, du kannst es nicht einnehmen. Und Gott sagt, ich kann es doch, ich brauche nur Leute, die sich da zur Verfügung stellen. Haben sie nicht gemacht, bis auf zwei. Und da musste Gott so übernatürliche Dinge tun, um die zwei Männer überhaupt zu beschützen, die gesagt haben, wir gehen mit Gott und können das einnehmen. Aber letztendlich mussten diese zwei Leute, Mose und die ganzen Israeliten, weil sie diesen Unglauben, weil sie gemurrt haben, 40 Jahre lang ihr Murren ertragen und in der Wüste noch länger bleiben als nötig. Also Murren heißt auch, ich rechne nicht mit der Kraft Gottes. Ich werde verzagt auf dem Weg. Und heute, wenn man sagt, also Sie haben auch gesagt, wir können es nicht einnehmen, die Leute sind einfach zu stark, das geht einfach nicht. Was ist heute Murren? Habe ich mir gedacht. Wir lesen immer wieder, oder haben Beispiele in der Bibel, dass am Ende es so sein wird, dass Gott seine Gläubigen so weit bringt, dass sie den Charakter Gottes widerspiegeln. Das heißt, wenn ich mir die 144.000 ansehe, und auch andere Begebenheiten, wenn ich dazu Aussagen auch von Ellen White nehme, dass Gott uns so weit bringt, dass wir, ohne es zu wissen, am Ende der Zeit keine Sünde mehr tun werden. Ohne es zu wissen. Wir werden nicht rumlaufen, juhu, wir sind jetzt sündlos. Und was, ja. Wir werden sogar die Angst in Jakob haben. Also Gott bringt uns so weit. Wir haben so einen großen Gott, dass das es möglich macht. Aber ich höre immer wieder, das geht nicht, das ist nicht möglich. Die Bibel sagt, es ist möglich, es ist eine biblische Lehre, wenn ich mit der Kraft Gottes rechne. Wenn ich sage, es ist nicht, wenn ich nicht mit der Kraft Gottes rechne, was haben wir dann gesagt? Dann habe ich einen Schein eines Gläubigen. Ich führe dann Gottes Aufträge nicht zu Ende und ich entmutige sogar noch die Gemeinde und bin ein Zweifler. Und Jakobus 1 schreibt über die Zweifler, die können Gott nicht gefallen. Und was wird heute alles in Zweifel gezogen? Das bleibt da nicht stehen. Ja? Die Schöpfung wird in Zweifel gezogen, wie es die Bibel sagt. Das Gericht, die Heiligtumslehre, der Geist der Weissagung wird in Zweifel gezogen, Ellen White. Übrigens fällt mir ein, das hat mein Bruder so rausgearbeitet, dass zu jeder Zeit drei Prüfungen waren, die über die Gläubigen gegangen sind. Also können wir mal drüber nachdenken. Er hat gesagt, zur Zeit Jesu war die erste Prüfung Johannes der Täufer. Hast du Johannes den Täufer angenommen, und er hatte hingewiesen auf Jesus, dann bist du in die zweite Prüfung, ich sage mal Prüfung in Anführungsstrichen, gekommen. Das war Jesus selbst. Und die dritte Prüfung war dann die Ausgießung Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, wenn du die erste Prüfung nicht angenommen hast, bist du in die zweite gar nicht gekommen. Und er hat es für unsere heutige Zeit gemacht. Und es scheint mir sehr plausibel zu sein. Die erste Prüfung, gerade für die Adventgemeinde, nimmst du den Geist der Weissagung an. Wenn nicht, kommst du nicht in die zweite. Die zweite ist, lässt du dich so weit vorbereiten? Lässt du so viel an dir arbeiten, dass Gott dich von Sünde frei macht? Erlaubst du das? Wenn du sagst, das geht nicht, kommst du nicht in die dritte. Die dritte wäre dann das Sondergesetz. Also es sind so seine Gedanken. Nur mal zum Nachdenken. Und was wird noch in Zweifel gezogen? Die Bibel. Ja? Mit dieser historischen Bibelkritik, die wir immer so im Umlauf haben, ja, nur was einem gefällt, wird als inspiriert akzeptiert und das wird letztendlich mit Ellen White ähnlich gemacht. Und trotzdem, das ist das Verrückte, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Trotzdem, dass es so viele Missstände gibt in allen Gemeinschaften, wird von vielen Gläubigen gedacht, auch bei uns, 1. Thessaloniker 5,3. Friede, Friede. Es hat keine Gefahr. Alles ist wunderbar. Ich bin in Sicherheit. Mir kann nichts passieren. Ich bin errettet. Ich habe da ein paar Aussagen vom Geist der Weissagung, die ich euch vorlese. Ihr könnt, wenn ihr wollt, dann später die Stellenangabe haben. Da heißt es, in Christus kommt bald, ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Mir wurde gezeigt, dass sie hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Alle, die ihn annehmen, werden motiviert, ihren Grundsätzen noch treuer zu sein und die reine Wahrheit zu verbreiten. Aber manche werden dieses eindeutige Zeugnis nicht dulden, sie werden sich dagegen auflehnen. Dadurch wird die Sichtung unter den Gläubigen ausgelöst. Anderes Zitat, einige sind bereit, einen Wahrheitspunkt anzunehmen. Wenn Gott sie aber an eine weitere Teststelle bringt, schrecken sie davor zurück und bleiben lieber hinten stehen. Sie spüren nämlich, dass hier ein geschätzter Götze unmittelbar angegriffen wird. Das wäre eine Gelegenheit zu erkennen, was in ihrem Herzen Jesus ausschließt. Irgendetwas schätzen sie höher ein als die Wahrheit. Ihr Herz ist nicht bereit, Jesus aufzunehmen. Jeder Einzelne wird eine gewisse Zeit geprüft und erprobt, damit sich herausstellt, ob sie ihre Götzen aufgeben. Solche aber, die zu jedem Wahrheitspunkt vordringen und jede Probe bestehen und um jeden Preis überwinden, haben den Rat des treuen Zeugen beachtet. Sie werden den Spätregen erhalten, also auch wieder die Ausgießung des Heiligen Geistes, und dadurch für die Entrückung tauglich. Und das führt mich zu einem Bibeltext, der speziell, glaube ich, auch für die Adventgemeinde gilt. Der steht im 2. Petrus, Kapitel 3. Da ist es so ein bisschen auch ein Endzeitkapitel. Verse 11 und 12. Petrus 3, Verse 11 und 12. Da nun dies alles aufgelöst wird, hier ist die Erde gemeint, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Da wir das alles wissen, was gerade passiert, was noch kommt, dass es nicht mehr weit ist bis zur Wiederkunft Jesu, was heißt es hier? Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Ich sage es mal anders, wie sehr sollten wir uns auszeichnen in der Beziehung mit Jesus? Wie sehr sollen die anderen Leute sehen, dass wir mit Jesus gewesen sind? Das haben sie in Jerusalem, haben sie das gesehen, wie die ganzen Jünger gewirkt haben. Also, wenn man diese ganzen Dinge, die auch heute geschehen, die uns zum Vorbild auch gegeben wurden im 1. Korinther 10, wenn man die betrachtet, kann ich nur eins sagen, die Leute, die das tun, haben Jesus nicht als Heiland und Herrn angenommen. Da gibt es auch einen Text, 1. Korinther 1, Vers 30, wozu uns Jesus geschenkt wurde. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, und das heißt, der uns von Gott gemacht worden ist zur erstens Weisheit, zweitens Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus ist ein Geschenk, uns als Geschenk gegeben worden, damit wir wahre Weisheit bekommen, dann Gerechtigkeit, dass wir seine Gerechtigkeit annehmen bei der Bekehrung, dass der Herr uns so seinen Charakter und so sieht, wie Jesus uns sieht. Und dann heißt es aber auch zur Heiligung. Gerechtigkeit und Heiligung und Weisheit gehören zusammen, dass wir erlöst werden können. Heiligung bedeutet, ich arbeite mit dem Herrn zusammen, um immer mehr in der Wüste, wie das Volk Israel, immer mehr so zu leben, dass es Gott Freude macht, dass ich Gott verherrlichen kann. Und dieses tägliche Wachsen, die Bibel sagt, ich soll täglich wachsen, im Glauben bis zur Vollkommenheit, auch wieder mit Anführungsstrichen. Vollkommenheit, was ist Vollkommenheit? Wenn ich bekehrt bin und lebe das bisschen aus, was mir Gott gezeigt hat, bin ich in diesem Moment vollkommen. Ich weiß viele, viele Dinge noch nicht, Aber wenn ich dann nach 5 Jahren immer noch so bin wie am Anfang, dann bin ich nicht mehr vollkommen. Also Gott möchte schon, dass wir Schritt halten. Und wenn wir mal nicht Schritt halten, dann um Vergebung bitten. Und dann geht es weiter von vorne. Und nach meinen Studien sind die 144.000 eine, ich glaube, es ist eine symbolische Zahl. Es ist am Ende eine biblische Gruppe, die am Ende lebt, während der Plagen, die keine Sünde mehr tun wird, ohne es zu wissen, bis in Ewigkeit. Und ich bin überzeugt, dass das biblisch ist, auch wenn heute oft was anderes gelehrt wird. Philipper 1,6 sagt, Jesus ist der Anfänger unvollender des Glaubens. Er hat angefangen und er wird es zu Ende bringen. Wir haben so einen großen Gott. Also diese Leute, die zeigen damit, es ist möglich, auch wenn es der Teufel und viele Leute ablehnen und sagen, es geht nicht. Und wenn ich sage, es geht nicht, dass Gott mich komplett frei machen wird, dann wird es eine Prophezeiung, die sich leider erfüllen wird, bei mir. Was wird uns geraten? Im 1. Thessaloniker 5. Ein paar Seiten weiter. Vers 4 bis 6. Da heißt es vorher die Verse, die Leute werden sagen, Friede, Sicherheit und so weiter, die in Finsternis sind. Aber Vers 4 sagt es dann, ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Schlaf wieder, gibt ja die schlafenden Jungfrauen, alle schlafen, aber manche haben sich vorbereitet drauf, manche nicht. Wir sollen nicht betrunken sein. Gibt es viele, viele Querverweise zu diesem Text. Also was wird uns geraten hier? Wir sollen uns mit der Bibel, Prophezeiung und so weiter beschäftigen, dass wir wissen können, in welcher Zeit wir leben, sozusagen eine Linie haben und sagen, das ist jetzt gerade passiert, das wird passieren und so weiter. Kann man ganz genau nach der Bibel sehen. Wir sollen nüchtern sein, das heißt in erster Linie nicht, dass ich kein Alkohol trinke, obwohl die Bibel auch vor Alkohol warnt, aber dass ich ganz mit Verstand diese ganzen Dinge beurteile, die gerade so geschehen, von der Bibel her auch natürlich, dass ich wache, auch Leute warnen natürlich. Und 1. Petrus 4,7 sagt noch, besonnen sein und nüchtern im Gebet. Also, dass ich viel mit dem Herrn spreche. Und im selben Kapitel, Vers 9 und 10, heißt es dann noch, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ob wir wachen oder schlafen, immer sollen wir mit Jesus zusammen leben. Dafür haben wir diese ganzen Dinge, die in der Bibel stehen, bekommen. Und auch hier drei Zitate. Da heißt es, Jesus wird niemals jemand einen frommen und getreuen Knecht nennen, der es nicht wegen eines treuen Lebens der Selbstverleugnung, der Opferbereitschaft, um anderen Gutes zu tun und ihn zu verherrlichen, verdient hat. Diejenigen, die hauptsächlich sich selbst zum Gefallen leben, anstatt anderen Gutes zu tun, werden unendlichen Verlust erleiden. Viele werden das Siegel Gottes, zweites Zitat, viele werden das Siegel Gottes nicht empfangen, weil sie seine Gebote nicht halten oder keine Früchte der Gerechtigkeit zeigen. Und das dritte, es steht allen ein ernster Kampf bevor, die ihre bösen, ständig nach Oberherrschaft strebenden Neigungen überwinden wollen. Das Werk der Vorbereitung ist ein individuelles Werk. Wir werden nicht in Gruppen gerettet. Die Reinheit und Hingabe des einen wird das Fehlen dieser Eigenschaft bei einem anderen nicht ausgleichen. Obwohl alle Völker im Gericht an Gott vorüber müssen, wird er jeden Einzelnen so gründlich und eingehend untersuchen, als gäbe es kein anderes Lebewesen auf der Erde. Jeder Einzelne muss geprüft werden und ohne Flecken, ohne Makel und dergleichen erfunden werden. Und ich füge hinzu, der Engel wegen. Die Engel wollen sehen, ob man es ernst meint. Gott weiß es. Ja? Und in diesem Zusammenhang, Maranatha steht auch noch, wir sollen von der Unreinheit wegkommen, von dem Ehrgeiz, von der Weltverliebtheit, von der Verlogenheit, von der Unaufrichtigkeit. Dann heißt es noch, Vor Gottes Volk liegen jetzt Segen oder Fluch. Ein Segen, wenn sie aus der Welt ausgehen, sich absondern und auf dem Pfad demütigen Gehorsams wandeln. Und ein Fluch, wenn sie sich mit Götzendienern vereinigen, welche die hohen Ansprüche des Himmels mit Füßen treten. Die Sünden und Übertretungen des empörerischen Volkes Israel wurden berichtet und das Bild wurde uns als Warnung vor Augen gestellt, dass, wenn wir ihr Beispiel der Übertretung nachahmen und von Gott abweichen, wir ebenso sicher fallen werden wie sie. Und dann wird zitiert, solches alles widerfuhr jenen zum Vorbild, es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Die Lutherbibel übersetzt diesen 2. Petrus 3 Vers, den wir schon gelesen haben. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wie müsst ihr dastehen? Ich habe mich gefragt, einige Glaubenshelden haben wir, Noah, wie stand Noah da? Er erhielt eine Weisung vom Herrn. Er war fromm und gottesfürchtig, steht in der Bibel. Gott hat zu ihm etwas gesagt, dann hat er alles Geld, alles Zeit für das Werk Gottes aufgewendet, hat die Arche gebaut. Und das war ein Riesenschiff. Er wusste, und das wissen wir auch, dass auf die Menschheit etwas zukommt. Er hat geglaubt und sein Glaube wurde zum Handeln. Er war ein frommer Mann und wurde von allen Leuten auch als frommer Mann erkannt. Und jetzt frage ich mich, wie müssen wir dastehen? Wenn ich erste Engelsbotschaft, haben wir ja schon angedeutet, Offenbarung 14,7, da heißt es, also dieser erste Engel spricht mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Laodicea kann ich da auch noch mit dazu nehmen, aber vor allem fürchte Gott, lern ihn zu fürchten, habe Ehrfurcht für ihn, fürchte dich, ihn zu verlieren. Gib ihm die Ehre, fürchte Gott, gib ihm die Ehre. Was heißt ihm die Ehre geben? Johannes 15, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass wir Frucht bringen. Was ist Frucht? Frucht des Geistes, dass wir das erlauben. Und dann werden auch andere Früchte, Leute, die zur Bekehrung geführt werden und so. Das wird alles kommen. Und dann heißt es noch als dritter Punkt, betet an, der Himmel und Erde und Meer gemacht wird. Lernt das Richtige anbeten. So müssen wir dastehen. Das ist sehr allgemein gehalten. Und wir haben ja in Geisterweisung auch noch dieses richtige Anbeten vor Gott, das führt dann zu richtigem Handeln. Oder Noah hat eine Arche gebaut. Bei uns, was heißt es uns heute? Also wenn ich das richtig verstehe, was Ellen White sagt, wir sollen langsam darüber nachdenken, aufs Land zu gehen, aus den Städten raus. Weil da kleine Trübsal kommen wird und da kann man nicht überleben dann. Also Noah, der hat diese Anweisungen befolgt, er zeigte den Glauben, hat gebetet, hat alles gut bedacht und hat dann gehandelt. Und natürlich heißt es für uns auch, dass wir erlauben, dass Gott uns die Sünden entfernen darf. Und gerade wenn ich Laodicea noch, man denkt ja, alles passt, alles ist wunderbar. Und dann sagt Jesus, sie wissen nicht, dass sie arm, blind und bloß sind. Das führt für mich auch noch zum Gebet, dass man sich zeigen lässt, was im Leben nicht passt. Wenn ich es nicht weiß, ich bin ja laut Bibel ein Verführter. Und noch das letzte Zitat. Es wurde mir gezeigt, dass, wenn die Gläubigen ihrerseits keine Anstrengungen machen, sondern darauf warten, dass die Erquickung komme, ihre Verkehrtheiten zu entfernen und ihre Fehler zu korrigieren, wenn sie sich darauf verlassen, sie von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen und sie auf den lauten Ruf des Drittes um sie auf den lauten Ruf des dritten Engels vorzubereiten, sie mit Sicherheit für zu leicht erfunden werden. Die Erquickung oder Kraft Gottes kommt nur über diejenigen, die sich selbst darauf vorbereitet haben, indem sie die Arbeit verrichten, die Gott ihnen aufgetragen hat, nämlich sich selbst von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen und in der Furcht Gottes mit der Vervollkommnung der Heiligung fortzufahren. Und Hebräer 5,14 sagt, unsere Sinne sollen durch geistliche Übungen, durch die Beziehung mit dem Herrn geschult werden, dass wir automatisch durch den Herrn richtig entscheiden. Also letztendlich gibt es in der Offenbarung am Ende zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe ist die, die es nicht erlaubt hat, dass Gott über sie herrsche. Und die zweite Gruppe ist die, die die umwandelnde Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben. Die es in Anspruch genommen haben und den Herrn beim Wort genommen haben. Das ist übrigens wahrer Glaube. Ich glaube das, was da drin steht. Und jeder von uns muss da seine Wahl treffen. Manche sagen zu mir, ich werde es nie schaffen. Aber die Bibel sagt uns, Jesus ist unser Schöpfer. Er hat schöpferische Macht und bei ihm ist es möglich. Die Jünger dachten auch, wer kann errettet werden? Und Jesus sagt dann, bei Gott sind alle Dinge möglich. Manche sagen jetzt vielleicht, das war eine harte Predigt. Was hat das mit Liebe zu tun? Ich bemühe mich immer, Aussagen von der Bibel zu bringen und Aussagen von Ellen White. Und ich sage immer, ihr könnt euch bei Gott und bei Ellen White beschweren, aber nicht bei mir. Ich habe nur diese Dinge zusammengetragen. Und ich glaube, auch zu mir ist das gesprochen, dass Gott nicht umsonst so hart manchmal redet. Und hier redet Gott eindringlich auf uns ein. Er möchte jeden von uns erretten, aber wir müssen auch die Prinzipien des Erlösungsplans annehmen. Er bittet uns, die einzige Möglichkeit der Errettung anzunehmen. Und ich möchte mit einem Bibeltext schließen, der diese Verheißung auch unterstützt. Epheser 5, Vers 25 bis 27. Epheser 5, 25 bis 27. Da wird auch ein Beispiel auf die Ehe gebracht, ein Vergleich. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Was für eine Verheißung. Gott gebe uns die Weisheit, dass wir da in diesen wichtigen Ewigkeitsfragen richtig entscheiden. Gott segne euch. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du in unser Leben getreten bist und wir aus deinem Wort sicher wissen können, dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Wir bitten um deinen Segen. Du hast uns viele Dinge in deinem Wort gesagt, was früher passiert ist. Wir bitten um deinen Segen, dass uns diese Dinge nicht passieren. Und wenn sie uns passiert sind, so schenke bitte Gnade, dass wir wieder zurückkommen. Wir möchten dich gerne verherrlichen. Wir möchten dich gerne ehren mit unserem Leben. Wir möchten aufrichtige, authentische Christen sein, um anderen Menschen auch zu zeigen, wie schön es ist, mit dir durchs Leben zu gehen. Bitte schenke uns Gnade, dass wir niemals deine Hand loslassen, egal was passiert. Und dass wir den Menschen auch zum Segen und uns zum Segen leben können. Segne auch diese Gemeinde und halte die Hand besonders über sie. Wir dürfen es in deinem Namen bitten und danken, dass du es getan hast. Amen.